Also vor 2000 Jahren, da hätten wahrscheinlich nur wenige Leute darauf gerechnet, dass die Bibel ein dermaßen erfolgreiches Buch werden wird. Vor 2000 Jahren, da war gerade mal das Alte Testament abgeschlossen, aber das war eigentlich nur eine religiöse Schrift für eine kleine Gruppe im römischen Weltreich, eben die Juden. Sie waren nicht besonders geachtet, sie galten eher so als zweites Geschlecht, so nannte man das. Also sie hatten keine vollen Bürgerrechte, sie waren zwar keine Sklaven, aber irgendwo so dazwischen. Die Römer und die Griechen, die dominierten im Römischen Reich und die hielten sich für wesentlich klüger. Da gab es andere Werke, die man damals studierte, die der griechischen Philosophen beispielsweise. Oder für die breiten Bevölkerung die Werke von Homer. Die lobten dann Zeus und seine Frau Hera und deren ganze Kinder und die ganze Schar der Götter vom Olymp. Das war so eher das, was in Mode gewesen war. Oder wer es nicht so sehr mit diesen gegenständlichen Göttern hielt, also die, die man so mit äußerem Körper wahrnehmen konnte, die mehr so etwas höhere Menschen gewesen waren, die hielten es eben mit den Philosophen. Da waren die Stoiker zum Beispiel oder die Epikureer. Ja, und gerade in diese Zeit hinein, wo eigentlich viele Leute eine Antwort für den Sinn ihres Lebens oder für die Religion zu finden gehabt hatten, so meinten, da kam dann eben eine noch kleinere, noch unbedeutendere Gruppe, diejenigen, die man heute Christen nennt, also diejenigen, die auf Jesus Christus vertraut haben, die gedacht haben, dass dieser Prediger, der damals in Israel aufgetreten war, eben nicht nur ein einfacher Mensch gewesen ist, sondern dass er Gott war. Diese Menschen, die traten auf und haben gesagt, dieser Mensch, Jesus, der in Jerusalem gekreuzigt worden ist, und das war damals ein historisches Faktum, noch im Ende des 2. Jahrhunderts, konnten Kirchenväter wie Tertullian davon schreiben, dass man doch nur in die Archive des römischen Staates hineingehen müsse, um die genauen Unterlagen von dem Prozess Jesu zu finden. Also Jesus Christus in Jerusalem verurteilt und getötet und dann plötzlich verschwunden, beziehungsweise seinen Leichnam verschwunden. Und die einen argwöhnten da, da sei doch wahrscheinlich jemand hingegangen, hätte Leichenfledderei betrieben und hätte die Leiche mitgenommen, aber nachgewiesen werden konnte das natürlich nicht. Es gab auch keinen, der wirkliches Interesse daran hatte, diesen Leichnam mitzunehmen. Und dann eben immer mehr Leute, die sagten, uns ist dieser Jesus Christus begegnet. Der hatte nicht nur eine Nahtodeserlebnis, also mal mit Herzstillstand für ein paar Minuten und dann hat er sich vorgestellt, wir kennen das ja mit der langen Röhre, die man dann sieht, nicht? Und am Ende davon das Licht und das alles gut. Nein, so war es nicht, sondern der war wirklich tot, also mausetot und ist dann wieder zum Leben gekommen. Und da gab es dann Leute, die haben aufgeschrieben, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Das ist das, was wir im Neuen Testament nachlesen. Und da gab es einmal die Begleiter Jesu, die über 3, manchmal auch über mehr Jahre mit ihm umhergezogen sind. Und dann gab es die Leute, die nachher irgendwelche Erfahrungen und Begegnungen mit Jesus gehabt haben. Und das haben sie aufgeschrieben. Und 300 Jahre lang war es so gewesen, dass diese Leute eher verfemt waren. Also das heißt, wer Rang und Namen hatte im Römischen Reich, der hat eher über diese Christen abgelästert. Das war so, wenn man irgendwo eine Karriere haben wollte, dann konnte man nicht Christ sein. Das war also absolut tabu, denn die Christen sind doch Dummköpfe. Denn die vertreten ja nicht das, was jeder vertritt, was jeder für wahr und für richtig hält. Die Studierten und die Gelehrten und die Angesehenen und die Berühmten, die haben eher andere Positionen vertreten. Und so wurden dann diese Schriften des Neuen Testaments nach und nach unterdrückt. Das heißt, man wollte mit denen nichts zu tun haben, die hat man unterdrückt und hat gesagt, ach, irgendwann, dann werden die Leute schon alle vergessen. Und zwischendurch kamen immer wieder Leute, die haben gesagt, ja, warum glauben die denn überhaupt daran? Und fingen dann selbst an, in dem Alten und Neuen Testament zu lesen. Und so innerhalb von 300 Jahren hat das immer mehr Menschen überzeugt. Immer mehr Menschen, obwohl es eigentlich nicht in Mode war, obwohl das unterdrückt war, obwohl man das verbieten wollte, haben sich mit dem Alten und Neuen Testament auseinandergesetzt und das hat sie ganz persönlich angesprochen. Das ist ja nicht irgendein Lehrbuch, wo man sagen kann, also dann machen wir da einen Abschluss, auch einen Bachelor oder Master Degree in irgendeiner Wissenschaft, sondern da geht es ja mehr darum, naja, wie ist Gott, wie bin ich als Mensch und wer bin ich und wie finde ich sinnvolles Leben und wo sind die Maßstäbe, die wirklich halten, um solche Sachen ging es da ja. Und das hatte sich dann, ja, wir können sagen, durchgesetzt. Nicht von außen, nicht mit Gewalt, sondern durch viele einzelne Menschen, die das kritisch überprüft haben und gesagt haben, das ist es. Das ist das, was ich eigentlich brauche, worauf ich baue. Und dann sind wir so im 4., 5. Jahrhundert und da kamen dann immer mehr Menschen, die sich als Christen bezeichneten und ihre früheren Orientierungen, ihre religiösen Orientierungen über Bord warfen, um jetzt sich an der Bibel zu orientieren. Und so ein Höhepunkt war dann im Mittelalter erreicht. Da waren es nicht mehr einzelne Menschen, sondern da haben dann Institutionen, eben die großen Kirchen, die haben die Definitionshoheit der Bibel für sich in Anspruch genommen. Sie haben gemerkt, dass viele Menschen von der Bibel angesprochen sind, aber das wollte man organisieren. Da wollte man Macht rausziehen und also hatte man vielen Menschen verboten, in der Bibel zu lesen. Nur noch diejenigen, die zur herrschenden Schicht gehörten, durften die Bibel lesen und auch nur interpretieren und der breiten Bevölkerung, den Mitgliedern der Kirchen und Gemeinden, gab man nur so viel mit, wie man meinte, verantworten zu können oder so, dass die eben nicht aufmüpfig geworden sind. Es gab im Mittelalter auch einzelne kleine Gruppen, die die Bibel lasen und dann selbst versuchten zu interpretieren. Zum Beispiel war das ein Kaufmann aus Lyon, aus Südfrankreich, der ließ auf eigene Kosten die Bibel ins Provenzialische, also südfranzösische Sprache, übersetzen, fing an drin zu lesen, war so begeistert davon, dass er seinen Job aufgegeben hat, sein Geschäft verkauft hat und hat gesagt, das muss ich den Leuten weitersagen. Und er fing dann an, öffentlich zu reden. Manchmal einfach nur aus der Bibel vorzulesen. Und die katholische Kirche damals, die hat das als Bedrohung begriffen und hat dann gesagt, also nee, der muss eingesperrt werden, der muss verfolgt werden. Es gab dann eine Gruppe, die dadurch entstanden sind von ihm, die nannten sich dann die Waldenser, so vor 1000 Jahren war das. Und die hat man dann verfolgt, die haben sich in die Alpentäler zurückgezogen und haben da überlebt bis heute. Also vor ungefähr 20 Jahren hat die katholische Kirche sich entschuldigt, diesen Waldensern gegenüber, dass sie die denn da verurteilt haben und verfolgt haben. Heute ist das eine anerkannte Kirche in Italien und auch in Südfrankreich. Aber eben da gab es so einzelne Gruppen. Martin Luther kennen wir ja auch. In 2 Jahren ist dann Reformationsjubiläum, 500 Jahre ist das her, dass dieser Mann auch gesagt hat, die ganze Bevölkerung, die ganze deutsche Bevölkerung soll selbst in der Bibel lesen können, um da zu erfahren, was da alles drin steht. Das war ja eines der Hauptanliegen der Reformation, die Bibel auf Deutsch in der Hand jedes, der es lesen will. Und so hat dann vor 500 Jahren der Siegeszug der Bibel, und zwar jetzt nicht als Herrschaftsinstrument, sondern als Anregung zum Denken der Menschen, noch mehr Einfluss gewonnen. Und wenn jemand heute unter uns ist, der gerne Musikgeschichte betreibt, also dass sie sich jetzt nicht nur mit der Musik auseinandersetzt, die man heute gerade im Radio hören kann, sondern mit Musik, wie sie in früheren Jahrhunderten in Europa üblich gewesen ist, der wird wissen, dass ein ganz großer Teil der europäischen Musik in den letzten 2000 Jahren ist eigentlich Musik, die Dinge umsetzt, die in der Bibel beschrieben sind. Also wer die Bibel nicht kennt, kann die Musikgeschichte nicht verstehen. Beispielsweise allein schon nur die Notenschrift. Wir hätten heute keine Notenschrift, wenn nicht Mönche in Norditalien im Mittelalter auf die Idee gekommen wären, die zu entwickeln. Die haben nämlich gesagt, ja, wir wollen jetzt ja irgendwas haben, nachdem die Leute sich orientieren können, wie sie im Gottesdienst singen. Und weil sie das in eine andere Gemeinde übertragen wollten, hatten sie die Notenschrift erfunden. Die meisten Instrumente, die wir heute haben, wurden so geprägt dann in der Kirche, wo man da gespielt hat. Viele der Inhalte, der Texte, der Melodien, das waren dann religiöse Inhalte. Und das heißt hier christlich-biblische Inhalte. Genauso ist es ja, wenn Sie irgendein Museum besuchen, was sich mal nicht nur mit der Kunst des 20. Jahrhunderts beschäftigt, dann kann ich Ihnen fast garantieren, die Hälfte von den dargestellten Gemälden, Statuen oder sonst irgendwas hat irgendetwas mit der Bibel zu tun. Ich habe das immer wieder erlebt. Jetzt im Sommer war ich in London, habe mir da ein paar Museen angeschaut, so neben all den anderen Sachen, die es da zu sehen gibt. Und manchmal sehe ich dann die Leute, die spazieren da durch und sagen, schön, schön, schön. Aber sie können da wenig mit anfangen, weil viele Leute so den Bezug zur Bibel verloren haben und dann gar nicht mehr merken, oh, was ist denn da eigentlich in der Geschichte mit drin? Dabei ist die Bibel ja voller von ganz spannenden Geschichten, also sowohl Liebesgeschichten als auch Geschichten von Neid oder von Erbe oder von Verliebtsein oder von Zerstreiten oder von Krieg oder von allem Möglichen. Da wird ja so die ganze Breite des menschlichen Lebens dargestellt. Das ist ja nicht nur, dass es da um Gottesdienst geht. Manche haben den Eindruck, so in der Bibel, da geht es ja nur darum, wie wird es in der Himmel sein. Nicht? Erinnern sich an irgendwelche Witze, wo man dann sagt, ja, kommst du an die Himmelspforte und dann steht Petrus ja, und dann sagt er irgendwas und warum du rein kannst oder nicht rein kannst. Und danach gibt es dein ewiges Harfespielen auf der Wolke oder so. Wobei diese Sachen stehen alle in der Bibel gar nicht drin. Also da steht weder was von der Himmelstür, an der Petrus steht, noch etwas von der Harfe, die ewig gespielt wird. Aber das ist manchmal so die Vorstellung, die Leute haben, die sich wenig selbst mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Die Bibel hat Leute angesprochen, inspiriert und ist tiefer in unserem Bewusstsein, als wir uns das manchmal so richtig zu Bewusstsein kommen lassen. Also fast alle Städte in Deutschland sind gebaut vor dem Hintergrund biblischer Auseinandersetzung. Meine, das merken wir auch selbst in Paderborn. Es ist so, nicht in der Mitte, da steht ja nicht irgendwas, sondern da steht eben dann ein Dom, ne? Das ist eine Kirche. Und meistens hat man davor Handel betrieben, weil man sagte, so, Gott wird schon Auge drauf werfen und hoffentlich die Leute, wenn sie wissen, sie sind von Gott beobachtet, dann sind die ein bisschen ehrlicher. Deshalb haben wir den Marktplatz meistens um die Kirche oder vor der Kirche herum. Und in die Kirchenmauern, da waren noch so die Längenmaße, nicht Ellen und sowas, eingemacht, damit nicht jeder seine eigene festhalten konnte. Also das hat die Menschen schon beeindruckt und beeinflusst. Häufig waren die prächtigsten Gebäude, die man gebaut hat, waren die Kirchen, wo die Leute freiwillig gegeben haben, gespendet haben, weil sie gedacht haben, das ist eine ganz besondere Sache. Da geht es nicht nur um mich, sondern da geht es um Gott. Und diesen Gott, der begegnet mir in der Bibel und das sagt mir etwas. Aber selbst solche Sachen wie, also wir diskutieren ja heute in der Physik beispielsweise über den Urknall. Das ist ja im Grunde genommen auch ein biblisch-christliches Motiv. Nämlich in der Bibel, da finden wir den Hinweis, dass diese Welt einen fest definierten Anfang hat und auch ein fest definiertes Ende hat. Und da wundern wir uns, dass wir plötzlich das in der Physik auch wiederfinden. Denn hätten wir Physik betrieben beispielsweise mit einem hinduistischen Modell, dann wäre das ganz anders. Die Hinduisten glauben, es gibt einen riesengroßen Zyklus und alles wiederholt sich endlos. Und es gibt auch hinduistische Physiker, die sagen, nichts mit Urknall. Das ist ja bloß so ein Modell, was die Leute im Westen haben. Nein, das Universum geht auseinander und zieht sich wieder zusammen und geht wieder auseinander und zieht sich wieder zusammen und so geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter, halt im Ablauf von zig Milliarden Jahren. Also da merken wir, selbst in dem, wo wir wissenschaftliche Daten deuten, wie die Beobachtung des Universums, da gehen Menschen, die vielleicht gar nicht bewusst an die Bibel glauben, immer noch mit diesem biblischen Modell daran. Überhaupt die ersten Naturwissenschaftler Europas, eben solche Leute dann wie Galileo Galilei oder Isaac Newton, die waren fest überzeugt, dass man überhaupt erst die Natur erforschen kann, wenn man davon ausgeht, dass es einen zuverlässigen Gott gibt, der irgendwie dem Menschen die Möglichkeit gibt, die Welt um ihn herum zu erkennen und dass die Sinne, die der Mensch hat, auch der Wirklichkeit entsprechen. Denn Sie wissen ja, es gibt dann moderne Spielfilme, die genau das in Frage stellen, wo dann irgendwie so ausgedrückt wird, dass man virtuell lebt, dass man in Wirklichkeit gar nicht wirklich lebt. Sie merken das, dann gibt es so eine Geschichte, irgendwie taucht eine Person auf und am Ende kommt heraus, die lebt bloß irgendwo im Computer, also nur irgendwie erfunden und man ist sich gar nicht mehr ganz sicher, was ist dann nun Realität und was ist Wirklichkeit. Und da haben die Leute im Mittelalter gesagt, ja, das stimmt ja. Wenn es zum Beispiel einen Gott gibt, der vollkommen willkürlich ist, also wie Zeus zum Beispiel bei den alten Griechen, den konnte man nicht vertrauen, der hat seine Meinung gewechselt, wie es ihm gerade passte. Und ja, wenn der die Welt geschaffen hat, dann können wir die Welt auch nicht berechnen. Denn Zeus baut sie gerade um, wie er das will. Ähnlich im Hinduismus. Im Hinduismus wird ja gesagt, dass diese Welt sowieso nur eine Illusion sei, also dass sie gar nicht Realität ist. Und wenn die Welt nicht Realität ist, warum soll man sie erforschen? Dann ist sie ja nur ein Traumprodukt. Und deshalb war im Hinduismus die ganz starke Forderung, wir müssen uns von dieser materiellen Welt lösen. Überhaupt von der Vorstellung, dass es eine materielle Welt gibt, müssen wir uns lösen, weil diese materielle Welt ja nur in unserem Kopf existiert. Auf dieser Grundlage ist es schwierig, Naturwissenschaft zu betreiben. Auf der Grundlage, dass man sagt, da gibt es einen Gott, der zu seinen Maßstäben steht, der also nicht ständig veränderbar ist, der das hält, was er verspricht, da ist es viel einfacher, mit diesen Grundlagen, heute würde man in der Wissenschaftstheorie sagen, mit diesen Paradigmen dann an die Welt heranzugehen, sie zu erforschen, sie zu beschreiben, Naturgesetze zu formulieren, von denen wir ausgehen, dass die auch irgendwo stimmen. Also hier, Grundlage der Bibel ist nicht nur die Kunst, ist nicht nur die Musik, ist nicht nur der Städtebau, sondern ist auch überhaupt das Wahrnehmen wissenschaftlicher Wirklichkeit und Forschung. Genauso im juristischen Bereich, ganz viele Dinge, die bis heute noch im Grundgesetz gelten, sind ganz direkt aus der Bibel abgeleitet. Die Väter des Grundgesetzes, die man ja häufig beschwört, benennen das auch ganz deutlich so. Zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Mord und Totschlag. Also dass man sagt, das eine ist halt mit Vorsatz, da will einer aus niedrigen Motiven dem anderen das Leben nehmen. Und das andere ist, naja, man hat halt jemanden getötet so aus Versehen. Also ja nicht ganz aus Versehen, aber es war jetzt halt nicht vollkommene Absicht. Diese Unterscheidung finden wir schon im Alten Testament. Die ist da übernommen worden. Das gab es nicht in der Rechtsprechung der alten Germanen. Oder selbst die Römer haben das anders gesehen. Und hier sind wir in unserer Rechtsprechung in ganz vielen Bereichen, bauen wir eigentlich auf dem, was wir in der Bibel finden. Und das kann man natürlich immer wieder diskutieren und in Frage stellen und so. Oder überhaupt die Idee, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Das gab es in den meisten Religionen nicht. Gehen Sie in Hinduismus, da sind die Rechte aber vollkommen unterschiedlich, ob sie eben zu der höchsten oder der tiefsten Kaste gehören. Oder bei den alten Germanen vor rund 2000 Jahren, da galt der Mord an einer jungen Frau, der wurde doppelt so hart bestraft wie der Mord an einer alten Frau. Denn die haben logisch argumentiert, die junge Frau lebt noch länger, die kann noch mehr Kinder gebären, also hast du die ermordet, ist der Schaden größer, tötest du eine alte Frau, nicht ganz so schlimm. Na, ist ja nicht meine Meinung, nicht? Sondern ich will ja sagen, das waren die alten Germanen. Also falls Sie vorhaben, zu den alten Germanen zurückzukehren, überlegen Sie sich gut. Übrigens galt es auch, dass wenn man einen Mann tötet, dann hatte man mehr Strafe zu erwarten, als wenn man eine Frau tötet. Und einen Sklaven natürlich weniger, als wenn man einen Adligen getötet hat. Also bei den alten Germanen, da war die Regel ganz anders. Da sagt man, die Menschen sind doch unterschiedlich, alt und jung, reich und arm, dumm und klug. Und je nachdem, wie ein Mensch ist, ist die Strafe höher oder tiefer. Und in diesem System der alten Germanen klingt das logisch. Nach biblischem Modell gar nicht. In der Bibel wird dann deutlich, Gott hat jeden Menschen geschaffen und die Würde des Menschen liegt nicht in seiner Leistung, sondern sie liegt daran, dass Gott ihn gewollt und geschaffen hat. Und das ist das, wonach das deutsche Gesetz ja auch vorgeht, indem es eben keine Unterschiede gibt nach Rang oder Stufe. Oder sagen wir zumindest, es sollte keine geben. Also ob die in der Realität wirklich immer so läuft, das kann man sich manchmal fragen. Also wenn man einen guten Draht zum Bürgermeister hat, bekommt man vielleicht schneller eine Baugenehmigung, als wenn man den nicht hat. Da merkt man also, so ganz gleich ist das nicht immer wirklich. Aber es sollte so sein, so könnten wir es sagen. Also vorhin, als dann ein Text vorgelesen worden ist aus dem Neuen Testament, geschrieben von Paulus, einem der engen Schüler Jesu, an seinen Mitarbeiter Timotheus, da fing ich ja schon fast an, hier an Gedankenübertragung zu glauben. Das war nämlich genau der Text, den ich auch vorlesen wollte, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Schadet ja gar nichts. Sie haben ihn vielleicht noch in Erinnerung. Da hat nämlich der Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben, alle diese Schrift, also alles das, was im Neuen Testament zu lesen ist, ist von Gott eingegeben. Der griechische Wort, was da gebraucht wird, heißt Theopneustos, also Theos Gott und Pneustos eingehaucht, von Gott eingegeben. Was er damit deutlich machen will, ist, was wir in der Bibel lesen, ist nicht nur die kluge Überlegung von Paulus selbst, der dann sozusagen als Philosoph auftreten würde, sondern seine Selbstbehauptung ist, das, was er da aufschreibt und natürlich auch die anderen Leute hier, Matthäus, Markus, Lukas, also die Leute da im Neuen Testament, dass das, was sie aufgeschrieben haben, dass das eigentlich von Gott kommt. Und dann wird noch im Einzelnen ausgeführt, und das finde ich auch noch ganz spannend, worin das denn deutlich wird. Da steht nicht, naja, das kommt von Gott und das können wir dadurch feststellen, dass alles, was da drin steht, im Einklang mit der Wissenschaft unserer Tage ist oder mit der Geografie oder sonst irgendwas, sondern da wird gesagt, das ist in erster Linie dadurch messbar, weil es dem Menschen zeigt, wer er ist. Und zwar ziemlich zuverlässig, verblüffend und nicht nur das. Dass es dem Menschen nicht nur zeigt, wer er ist, sondern dem Menschen die Möglichkeit bietet, diesen Zustand, in dem er sich befindet, zu verändern. Genau das steht da drin. Also das heißt, es ist zur Veränderung des Menschen und zwar so, dass sein gesamter Charakter, seine Persönlichkeit verändert werden kann und dass er da von Kontakt kommen kann zu Gott. Das ist das, was in erster Linie die Bibel ausweist als von Gott gegeben. Also nicht als physikalisches Fachbuch, sondern als Buch, was eben viel mehr ist, ein Lebensbuch. Das Buch, was in das eigene Leben hineinspricht, was zeigt, wer Gott ist, wie Gott ist und wie man mit Gott in Kontakt kommen kann und wie man auch die Defizite, die im eigenen Leben sind, überwinden kann, eben mit der Kraft Gottes. Da schreibt Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, das ist der eigentliche Kern. Jetzt fragen sich vielleicht einige schon, wenn ich hier so ein Loblied auf die Bibel singe, ja, warum ist die Bibel denn heute in Deutschland nicht ganz so populär? Und das müssen wir ehrlich sagen. Also vermutlich gibt es hier kaum einen, der nicht irgendwo mal eine Bibel in der Hand gehabt hat oder geschenkt bekommen hat, vielleicht zu Hause auch eine liegen hat. Das schon. Also es gibt keine Zeit in Deutschland, in der die Bibel so verbreitet war wie heute. Der Vorsitzende der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart, der hat dann vor ein paar Jahren formuliert, ja, die Bibel ist der am wenigsten gelesene Bestseller. So ähnlich hat er das ausgedrückt. Er sagt, ja, die Bibel ist überall und jeden Literaturwissenschaftler, den man fragen würde und auch jeden Lehrer und Professor, der etwas auf sich hält, der würde sagen, ja, es ist ein ganz wichtiges Buch, aber es wird nicht drin gelesen. Das ist die Frage, ja, warum? Wie kommt denn das eigentlich? Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass einfach die Lobby der Bibel in den letzten Jahren nicht ganz so gut gewesen war. Man hört viel mehr die Stimmen derer, die die Bibel kritisieren, als diejenigen, die sagen, wow, das ist ein Buch, da sollst du mal drin lesen. Diese Stimmen sind leiser. Also ich kann Ihnen die Garantie geben, als Prophet jetzt sozusagen, nicht? Also, aber steinigen Sie mich nicht, wenn es hinterher nicht eintrifft, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Der Spiegel wird vor Weihnachten wieder einen Artikel haben über die Bibel und den christlichen Glauben. Und was wird er darin schreiben? Es ist nachgewiesen, die Bibel ist falsch. Warum sage ich das? Weil er das in den letzten 50 Jahren immer gemacht hat. Sie werden im Spiegel nie einen Artikel finden, wo dann drin steht, die Archäologen haben herausgefunden, die Bibel stimmt. Die gibt es ja, diese Funde. Aber der Spiegel hat sich festgelegt, Kritik an der Bibel, das ist der Ausdruck der deutschen Intellektuellen. Und weil man ja hier sich an die deutschen Intellektuellen wenden will, deshalb haut man immer rein. Nicht? Also einer der Lieblingsautoren ist der Gerd Lüdemann, der immer wieder zu Wort kommt. Oder der Herr Finkelstein, einer der Ausgräber in Israel, der jüdischen Ausgräber. Aber ich bin regelmäßig in Israel, zweimal im Jahr, mache dort auch Führungen, Studienreisen und so. Und ich spreche mit zahlreichen Archäologen, die da sind. Und viele sagen sich, ja, warum lest ihr in Deutschland immer nur den Finkelstein? Ja, die Antwort ist ganz einfach, weil Finkelstein ist einer derjenigen, die am radikalsten gegen die Bibel argumentiert. Die meisten anderen in Israel tun das nicht. Die graben genauso aus, sind genauso wissenschaftlich, haben genauso ihre Professuren. Aber das ist irgendwie scheinbar aus irgendeinem Grund für den deutschen Intellektuellen nicht so reizvoll. Es ist viel reizvoller, da mal so dagegen zu halten. Sagen, ja, nee, das ist ja das Überholte. Das ist das, was wir überwinden wollen. Wobei jetzt muss man sagen, das will man schon seit einigen Jahren überwinden. Jetzt wäre es doch mal dran, die Überwindung der Überwindung. Ne? Also jetzt dann vielleicht doch mal zu sagen, überwinden wir doch mal die Anti-Haltung gegenüber die Bibel und lassen doch auch mal im Spiegel ein paar Leute zu Wort kommen, die andere Fakten nennen, genauso wissenschaftlich, genauso Professuren haben, genauso Steine zählen können oder interpretieren können, wie der Finkelstein das kann. Da würde ich sagen, das wäre doch mal so für das Ausgleich, den Ausgleich. Nicht? Also vielleicht muss ich den ja noch schreiben vor Weihnachten und sagen, macht doch mal ein Jahr, lasst ihr die zu Wort kommen, ein Jahr lasst ihr die zu Wort kommen, dann kann sich jeder besser eine Meinung bilden. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ich meine, Sie können sie mal durchgehen. Wo haben Sie in den letzten Jahren eben mal Artikel gelesen oder im Fernsehen gesehen, die jetzt versucht haben, positiv zu zeigen, auch was bewirkt die Bibel jetzt im Leben von Menschen? Wenn da engagierte Menschen, so beobachte ich das, irgendwo im Fernsehen gezeigt werden, dann sind das ja meistens irgendwie, hat man schon gedacht, ja, das müssen irgendwie Extremisten sein. Also wer heute regelmäßig in der Bibel liest, das muss ein Extremist sein. Also wenn Sie 10 Stunden am Tag Computer zocken, das ist normal. Ne? Aber stellen Sie sich mal vor, wenn Sie 1 Stunde am Tag in der Bibel lesen, dann sind Sie religiöser Extremist. Also da muss man schon Angst haben, ob Sie vielleicht mit dem Sprengstoffgürtel heute Abend gekommen sind oder so. Ne? Weiß man ja nicht. Oder in der Bibel versteckt haben und so. Naja gut, wir müssen ja ehrlich zugeben, bisher gilt das ja für die Christen meistens nicht. Also mir ist keiner bekannt, der sowas Ähnliches getan hätte, als überzeugter Christ. Aber manche haben den Verdacht schon. Und da und dort wird er auch geweckt. Spreche ich nun mit Menschen über die Bibel und sei es irgendwo auf der Straße oder an einer deutschen Uni oder ganz im privaten Bereich und in all diesen Ebenen spreche ich regelmäßig mit Menschen auch über die Bibel und auch über den Glauben, dann begegnen mir da einige Vorbehalte, die Menschen gegenüber der Bibel haben. Und diese Vorbehalte sind unterschiedlich differenziert, unterschiedlich genau und zwar je nachdem, wie intensiv die Menschen sich damit auseinandergesetzt haben. Menschen, die nicht so sehr sich mit der Bibel auseinandergesetzt haben, da höre ich häufig den Vorwurf, die Bibel ist doch alles widersprüchlich. Nichts stimmt da in der Bibel. Also meistens ist das ein Ausdruck davon, dass die Leute wenig selbst in der Bibel gelesen haben, weil dann würden sie sehr schnell feststellen, dass so pauschal kann man das ja alles gar nicht sagen. Also jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ja, ist die Bibel denn falsch, was die Germanistik angeht? Also jetzt lesen die Luther-Übersetzungen, sagen, ja, die dauernd achten sie auf den Genitiv nicht oder den Dativ oder so. Alles falsch in der Bibel. Da merkt man natürlich, nein, das ist damit ja nicht gemeint. Also okay, also die Bibel ist nicht gegen die Germanistik. Dann können wir ja weiter forschen. Ist die Bibel gegen Mathematik? Also stehen da irgendwelche Regeln, die mit der Mathematik im Widerspruch stehen? Steht in der Bibel 1 + 1 = 5? Finden wir in der Bibel auch nicht. Die meisten Zahlenangaben, die da sind, die haben schon eine gewisse Logik und da wird auch zusammengezählt, wie man das allgemein kennt. Also da ging auch nicht. Geografie. Also in der Bibel lesen wir beispielsweise von den Moabitern. Das wäre jetzt nur Geografie, das wäre dann noch Ethnologie und das wäre noch Geschichte und so. Und wir stellen fest, fast alle Angaben, die wir aus der Bibel haben, die lassen sich auch historisch, geografisch und so weiter bestätigen. Also auch da ist jetzt nicht ein totaler Widerspruch, als ob alles nur konfus sei, was da drin steht, sondern in vielerlei Hinsicht ist die Bibel sogar die einzige Quelle, die wir aus bestimmten Zeitepochen haben. Die einzige historisch zuverlässige Quelle, die wir aus Zeitepochen haben. Wer mit mir auf einer Studienreise in Israel gewesen war oder das nochmal ist, ich zeige den Leuten das. Manche Dinge, die kann man heute auch als Tourist handfest selbst feststellen, beispielsweise den Hiskia-Tunnel. Der Hiskia-Tunnel, so rund 500 vor Christus erstellt, wird in der Bibel berichtet. Und bis vor etwas über 100 Jahren haben die Leute gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil die technischen Möglichkeiten der alten Juden reichten ja gar nicht hin. So einen unterirdischen Wassertunnel von 500 Meter Länge zu graben, geht ja gar nicht. Und dann hatte man den ausgegraben. Man hatte sogar noch von dem König Hiskia eine Tafel da drin gefunden, auf Althebräisch. Die steht heute im israelischen Museum, kann man die anschauen. Und plötzlich war das, oh, na, doch nicht, nicht. Also stimmt doch, hat man doch gefunden. Oder bei dem Finkelstein, den ich schon erwähnt habe, der schreibt dann beispielsweise, dass die Archäologie hier beweisen würde, dass die biblischen Aussagen da falsch seien. Sie können das bis heute noch nachlesen. Da sagt er zum Beispiel, ja, in Jerusalem habe man nichts gefunden, was eben auf den König David hindeuten würde. Ich sage das schon im Konjunktiv, weil so ganz wahr ist das nicht. Das ist die Meinung von Finkelstein. Aber die meisten israelischen Archäologen sagen, und das können Sie selbst anschauen, also kommen Sie hier nicht, ich gebe Ihnen die Adresse, können Sie es anschauen, da können Sie nämlich Grundmauern sehen, der Palastanlage aus der Zeit Davids. Riesige Mauern, wo die Archäologen eindeutig sagen, ist aus der Zeit Davids der beste Beweis, da wurde eine große Anlage gebaut, da muss der König David gewesen sein. Man hat unten sogar Siegel gefunden. Allerdings nicht aus der Zeit Davids, ein paar Jahre später, aus der Zeit Jeremias. Aber da sind die Personen erwähnt, die wir in der Bibel gefunden, aufgeschrieben haben, als enge Mitarbeiter des damaligen Königs. Also zur Zeit von dem Jesaja hat da der König gewohnt. Und meistens hat man den Palast an derselben Stelle gelassen und nicht immer wieder umgezogen in der Stadt, was dafür spricht. Der ist tatsächlich an der Stelle gewesen. Darüber hinaus kann ich Sie mitnehmen nach Tel Dan im Norden von Israel. Da haben Archäologen eine Inschrift gefunden, einen Stein, die auf den hinweist auf das Haus David und seine Herrschaft. Aus der Zeit Davids, wo man sich kahren kann. Und die können Sie heute im Museum anschauen. Original. Und da ist natürlich die Frage, wenn es David nicht gegeben hat, wieso gibt es eine Herrschaft des Hauses Davids in Tel Dan, 150, 200 Kilometer von Jerusalem entfernt? Das muss man da mal erklären. Das spricht doch eher dafür, hier ist eine historische Quelle sehr, sehr zuverlässig aus dieser Zeit. Oder vielleicht haben Sie das auch mal gehört, gerade wenn Sie Theologie studiert haben, hat man manchmal bis in die jüngste Vergangenheit gehört, die Sache mit Abraham, das kann auch alles nicht so stimmen, denn da steht ja in der Bibel, Abraham hat Kamele gehabt. Abraham etwa 2000 vor Christus. Und da haben dann viele Leute gesagt, das kann gar nicht sein, weil wir haben außerhalb der Bibel keinen einzigen Hinweis, dass Kamele 2000 vor Christus domestiziert gewesen sind, also privat zu Hause gebraucht worden sind. Und das wurde lange Zeit kolportiert, können Sie in einigen Büchern bis heute noch lesen. Aber ich empfehle Ihnen ein paar Fachartikel dazu, die in den letzten Jahren erschienen sind. Und plötzlich hat man in Moab und in Ägypten Felszeichnungen gefunden und schriftliche Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass es schon 2500 Jahre vor Christus, also noch 500 Jahre vor Abraham, in dieser Region im Zweistromland domestizierte Kamele gegeben hat. Also hier will ich einmal deutlich machen, wenn jemand sagt, ach, die Bibel ist alles falsch, alles widersprüchlich, dann würde ich sagen, wenn man genau hinschaut, dann ist sie eine historische Quelle von hoher Qualität, häufig sogar eine, die uns über bestimmte Zeiten und Zusammenhänge Informationen gibt, die wir außerhalb nirgends finden, weil wir halt überhaupt wenig Dokumente aus dieser Zeit haben. Denn was alles 3.000, 4.000 Jahre her ist, da ist natürlich das meiste schon zerstört und kaputt gemacht. Also wer sagt, die Bibel ist widersprüchlich, generell alles ist da falsch, das stimmt so nicht ganz, sondern da muss man sich, wenn schon, etwas genauer festlegen, sagen, ja, was stimmt denn da nicht oder was gefällt einem nicht oder wo ist da denn jetzt genau der Widerspruch, der einem da Probleme bereitet. Manchmal, und auch da können Sie Bücher drüber lesen, dann wird über Widersprüche geredet und jetzt die Frage, Widersprüche wozu? Also Widersprüche in sich, Widersprüche zur Geschichte, Widersprüche zur Religionsgeschichte oder Theologie oder sonst irgendwie etwas. Und dem müsste man jetzt im Detail nachgehen. Ich habe das gerade mal ein bisschen getan, was eben die Archäologie angeht und gezeigt, dass das so eindeutig zumindest nicht ist, sondern dass es da auch einige Funde gibt in den letzten 100, 150 oder auch in den letzten paar Jahren nur, die sehr stark die Historie, Zuverlässigkeit der Bibel stützen. Und natürlich, wenn die gestützt ist, dann müssen wir sagen, ja, dann könnte ja der Rest auch vielleicht wahr sein. Könnte ja sein, dass da mehr dran ist, als man das eigentlich sich so vorgestellt hat. Nun, manche Leute sind auch so sagen, in der Bibel gibt es ja Widersprüche. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrem Religionsunterricht. Dann werden da die Evangelienberichte von der Auferstehung Jesu miteinander verglichen. Da wird gesagt, ja, seht ihr, die wissen ja selbst nicht, was sie schreiben. In dem einen Bericht, da steht eben, die Maria Magdalena ist da hingegangen und in der anderen, da ist der Johannes hingegangen und im anderen ist der Petrus hingegangen zum Grab Jesu. Das stimmt ja alles nicht. Nun, ich habe selbst Theologie studiert an der Universität, auch vergleichende Religionswissenschaft, auch etwas Philosophie, Ökologie und habe diese Sachen alle gehört. Und in der Diskussion muss ich aber sagen, das ist mir alles ein bisschen zu oberflächlich. Denn das, was mich manchmal gestört hat bei denen, die die Bibel kritisieren, ist, wenn die Evangelien dasselbe schreiben, dann sind die Leute, die die Bibel kritisieren, nicht zufrieden. Denn dann sagen sie, ja, hey, die haben ja genau dasselbe geschrieben, also haben sie voneinander abgeschrieben. Und dann schreiben die nicht dasselbe und dann sagen sie, ja, seht ihr, die sind ja widersprüchlich, also können sie auch nicht stimmen. Ja, dann möchte ich denken, was wollt ihr denn gerne? Also ihr wollt nicht, dass dasselbe drin steht, ihr wollt aber nicht, was anderes drin steht. Ja, und hier muss ich sagen, der Anspruch dieser Evangelien ist ja relativ offensichtlich, das schreiben die Autoren nämlich selbst. Lesen Sie nach. Besonders deutlich wird das im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Da schreibt Lukas, ein Akademiker der damaligen Zeit, ein Begleiter des Paulus, er beschreibt, dass er historisch nachgeforscht hat, wie das damals gelaufen ist und dass er es systematisch aufgeschrieben hat aufgrund von Zeugenaussagen, die ihm damals zugänglich gewesen sind. Also so ist er vorgegangen. Und was hat er gemacht? Er wollte eben Dinge ergänzen. Das ist ja auch der eigentliche Sinn. Wenn in allen vier Evangelien dasselbe drinstehen würde, dann würde ich ja zu Recht die Frage stellen, wofür bitte sehr brauchen wir vier? Dann genügt doch eins, oder? Denn die wollten eben nicht dasselbe schreiben, sondern sich ergänzen. Sie wollten aus verschiedenen Blickwinkeln, zum Teil auch für ein unterschiedliches Zielpublikum diese Sache abfassen. Und deshalb natürlich erwähnen sie andere Aspekte, weil die Gesamtheit der vier Evangelien geben uns ein Bild von dem, was da stattgefunden hat. Und am Ostermorgen war es eben nicht so, dass da eine Gruppe zum Grab gegangen ist und dann haben die zu Hause gewartet und haben gesagt, ach, ist ja nett, du sagst, der Jesus ist nicht mehr da, ja gut, jetzt gehen wir erstmal Mittagessen. Sondern das war für die Leute ja das Sensationelle überhaupt. Das war für die der Skandal, das Undenkbare, der gestorben ist, der ist nicht mehr im Grab. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt einen Verwandten vor kurzem beerdigt. Und jetzt würden Sie jemanden treffen, der ganz glaubwürdig Ihnen sagen kann, ich habe die Person gesehen, da und dort an dem Platz. Ja, wahrscheinlich erstmal würden Sie sagen, oh, da hat sich mal was eingebildet, kann ja gar nicht sein. Aber wenn derjenige wirklich darauf schwört und sagt, an der Stelle, da habe ich den gesehen. Ich vermute, also ich zumindest, ich würde dann sagen, okay, um dich zu beruhigen, komm, wir gehen hin, wir schauen nach, ob die Person wirklich da ist. Kann ja weitergegangen sein, aber wir können das Grab kontrollieren, wir können eine Anzeige machen, wenn da niemand mehr im Grab drin ist. Und genau das haben die Jünger gemacht, was wir heute auch tun würden. Da ist der eine hingelaufen und hat gesagt, das stimmt, tatsächlich, Jesus ist nicht mehr da. Und da ist der andere losgelaufen, hat gesagt, ich bin auch da gewesen. Und das eine Evangelium berichtet über den einen und über den anderen, ja zum Teil, weil sie ja selbst dabei gewesen waren. Johannes schreibt natürlich darüber, wo er selbst dabei gewesen war. Und Matthäus da, wo er dabei gewesen war. Und das stellt er in den Mittelpunkt. Also da, wo häufig gesagt wird, das sei ein Widerspruch, es ist häufig kein Widerspruch, es ist eine Ergänzung. Damit wir uns ein umfassenderes Bild machen können von dem, was wir eigentlich in der Bibel finden. Und wenn Sie mal mit diesem Gedanken daran gehen, das könnte zumindest auch eine Ergänzung sein. Nein, dann merken Sie plötzlich, viele Dinge, die wir in der Bibel lesen, die sind gar nicht so komisch oder so widersprüchlich, wie das auf den ersten Blick scheint. Manche Leute sagen das ja auch, kennen Sie wahrscheinlich, das gehört zum normalen Repertoire des Religionsunterrichts, dass Sie dann den Schöpfungsbericht oder die zwei Schöpfungsberichte aus Genesis 1 und 2 miteinander vergleichen. Und dann sagt Ihnen der Lehrer meistens oder hat Ihnen früher gesagt, vergleichen Sie oder vergleich die Unterschiede zwischen den beiden. Sie können das gerne zu Hause nochmal tun. Achten Sie vielleicht darauf, dass am Anfang von Kapitel 2, da steht dann, das ist der Bericht, wie Himmel und Erde gemacht worden sind. Also am Anfang des sogenannten zweiten Schöpfungsberichts. Und dann achten Sie mal im nächsten Kapitel, wo denn Himmel und Erde gemacht werden. Und da werden Sie nämlich feststellen, in dem sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, da wird weder der Himmel gemacht, noch die Sterne gemacht, noch die Sonne gemacht, noch die Erde gemacht, noch das Meer gemacht, noch die Berge gemacht. Und irgendwann fragt man sich ja, was ist das für ein dummer Schöpfungsbericht, wo nichts geschaffen wird. Ja, ganz genau, wenn Sie nämlich genau hinschauen, werden Sie feststellen, in Genesis 2 ist gar kein Schöpfungsbericht des ganzen Universums oder der Welt. Da wird nämlich nur etwas genauer beschrieben, wie am sechsten Tag Gott den Garten Eden als Wohnraum für den Menschen geschaffen hat und so weiter. Ich möchte jetzt nicht auf die große biologische Diskussion eingehen, in die sich da manche hineinstürzen. Ich will ja hier nur sagen, dieser Bericht, der da ist, das, was wir da lesen können, hat durchaus einen logischen Aufbau. Das ist nicht einfach irgendwie wild zusammengeschrieben, sondern da gibt es eine gewisse Logik. Und wenn man sich das genau anschaut, und zwar mal vorurteilsfrei, nicht schon mit dem Gedanken, das kann ja gar nicht stimmen. Das muss ja irgendwo widersprüchlich sein. Dann wird man die durchaus auch erkennen können. Also auch hier innerhalb der Bibel sehe ich jetzt keine große Widersprüchlichkeit. Jetzt gibt es natürlich Sachen, da sind Zahlenangaben unterschiedlich. Sie können dann im Internet nachlesen, auf irgendeinem Chatroom, die 100 Widersprüche in der Bibel. Und die Hälfte davon sind dann auf Sachen mit Zahlen Widersprüchen. Also was weiß ich. Da schreibt in Könige und Chroniker, zwei Bücher aus dem Alten Testament, die Geschichte der Könige des Alten Testaments beschreiben. Und der eine sagt dann, ja, in diese Schlacht da zogen, was weiß ich hier, 10.000 Soldaten. Und der andere schreibt, in die Schlacht zogen 1.000 Soldaten. Und offensichtlich ist das ein Widerspruch. Und hier würde ich sagen, ja, klar, sowas gibt es. Denn wenn die Bibel 2500, 3000 Jahre lang abgeschrieben ist, ja, da war dann irgendwann mal ein müder Mönch und der hat mal eine Null weggelassen oder eine dazugeführt. Was für mich jetzt auch kein riesiges Problem ist, das passiert ja heute auch. Das ist ja nicht die Frage, ist die Bibel widersprüchlich? Denn wenn Gott sich in der Bibel mitteilt, verhindert er ja nicht automatisch, dass jeder, der die Bibel abschreibt, das auch genau korrekt tut. Ich meine, Sie können den Test ja heute Abend machen. Schreiben Sie die Bibel mal ab und wenn keiner zuschaut, also so mal einfach nur ein Vers, dann lassen Sie ein Wort weg. Und dann können Sie ja darauf achten, ob jetzt gleich ein Blitz vom Himmel kommt, dann zack, ne, so verglüht. Und dann, nein, Gott lässt das nicht zu, werden Sie feststellen, doch, Gott ist da ziemlich großzügig. Also er erlaubt Ihnen auch, da was wegzulassen. Aber natürlich ist nicht Sinn der Sache. Ne? Denn Sinn der Sache ist ja, dass Leute auch noch nach Jahrhunderten das lesen können, was Gott den Menschen damals ursprünglich mitgeteilt hat. Also diese Sache, die ist da auch eher, die ist möglich, aber die betrifft eher ganz kleine Teile. Denn wenn wir jetzt die Überlieferung der Bibel anschauen, über 2.000, 3.000 Jahre hinweg, dann hat sich im Gegensatz zu den Kritikern der Bibel immer wieder gezeigt, dass die Bibel sehr, sehr gleich und sehr, sehr zuverlässig überliefert worden ist. Eine kleine Geschichte, die Sie heute ebenfalls in Israel anschauen können, betrifft dann die Buchrollen von Qumran, so einer kleinen jüdischen Gruppe, die um die Zeit Jesu in der Nähe vom Toten Meer gelebt haben. Und bis man deren Buchrollen entdeckt hat, im Jahr 1948, bis dahin hatte man die ältesten Abschriften des Alten Testaments, waren im Kodex von Aleppo, also Aleppo, heutige Syrien, und die waren so ungefähr ums Jahr 1000 nach Christus. Und da hatten dann viele geungt und haben gesagt, naja, 1000 Jahre, da kann eine ganze Menge passieren. Wahrscheinlich, ursprünglich stand im Alten Testament was ganz anderes drin. Sie können dann von dem damals berühmten, also vor 100 Jahren damals berühmten Theologieprofessor Couch, hieß der. Und der hatte dann ein altes Testament zusammengestellt, wie er meinte, wie das Alte Testament ursprünglich gewesen sein müsse. Man nannte das dann die Couch-Bibel. Also das hieß tatsächlich so. Können Sie heute noch antiquarisch kaufen. Und da hat er eben alles korrigiert, wo er meinte, das wäre im Alten Testament falsch. Und das war das Gängige unter Theologiestudenten vor 100 Jahren. Das ist es. Die Bibel muss verändert worden sein. Und dann hatte man eben Ende der 40er Jahre diese Schriftrollen von Qumran gefunden. Und zwar jedes Buch des Alten Testaments war da aufgeschrieben. Plötzlich 1000 Jahre älter als der Kodex von Aleppo. Und man verglich das und man stellte fest, kein Unterschied. Genau dasselbe, über 1000 Jahre Abschriften hinweg. Bis auf ganz kleine Mal-Kommasetzung oder sonst welche Sachen, aber sonst nur wirklich kleine Unterschiede. Und seitdem liest keiner mehr die Couch-Bibel. Seitdem sagen die Leute, nee, das war zwar eine nette Theorie, aber eigentlich spricht historisch dafür wirklich gar nichts. Denn wenn wir innerhalb von 1000 Jahren oder letztendlich ja 2000 Jahren seit der Geburt Jesu keine Veränderung haben, ist es ziemlich willkürlich davon auszugehen, dass in den verbleibenden vielleicht 500 Jahren bis Jesaja oder Jeremia, dass da nun riesige Veränderungen stattgefunden haben sollten. Also auch da spricht es eher für eine größere Zuverlässigkeit der Bibel. Heute gibt es allerdings auch manche Leute, die sagen, naja, die Bibel irgendwie, die ärgert mich, weil die Bibel ist im Widerspruch zu meinen eigenen ethischen Vorstellungen. Also beispielsweise die Bibel fordert Dinge oder darin sagt Gott Dinge durch die Leute, die das geschrieben haben, die passen mir nicht. Irgendwie, die gehen nicht in mein Lebenskonzept hinein. Beispielsweise sagt vielleicht der ein oder andere, ich finde Abtreibung gut. Und dann liest er in der Bibel und es steht da drin, aber ja, Abtreibung ist schlecht. Ja, was mache ich jetzt? Ich sage, okay, nee, Bibel nervt, Bibel ist widersprüchlich. Ist, meine ich, widersprüchlich zu mir oder zu meinen modernen Erkenntnissen oder meiner Lebensweise. Und diese Widersprüche wird man finden in der Bibel. Ja, an vielen Punkten sind Aussagen der Bibel über Ethik, Moral oder sonst irgendwas, die dem Konzept vieler Menschen in der Gegenwart widersprechen. Allerdings ist damit ja noch nicht die Sache geklärt, wer Recht hat. Jetzt könnte es ja sein, dass meine bzw. deine Auffassung falsch ist von dem, was Recht und Unrecht ist. Denn immerhin, wir wissen, dass Recht und Unrecht in Deutschland oder überhaupt in der Welt ziemlich flexibel ist. Dass Sachen, die vor 20 Jahren strafbar waren, heute erlaubt sind. Und umgekehrt, manche Sachen, die vor 20 Jahren erlaubt waren und toll waren, heute verboten sind. Da ist die Frage, wenn sich Moral und moralische Vorstellungen so schnell ändern, wer gibt uns denn dann überhaupt einen Hinweis darauf, was wahr und was nicht wahr ist? Na gut, ich sage manche, wahr ist, was ich fühle. Das ist heute relativ weit verbreitet, insbesondere in der esoterischen Szene. Da ist das, was ich fühle, weil ich es fühle, ist wahr. Und der Konstruktivismus, der sagt sowas auch aus der Philosophie, der sagt nämlich, man darf keinem Menschen sagen, du bist falsch, weil jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Das klingt ja erstmal gut und vielen von uns schmeichelt das. Allerdings für das Zusammenleben der Menschheit ist das ziemlich fatal. Dann nehmen wir aber an, ich finde es für richtig, wenn mein Nachbar sich mich beleidigt, ihn zu erschießen. Ja gut, dann kommt aber das deutsche Recht und sagt, nee, das ist aber nicht. Dann sage ich aber, hey, das fühle ich aber so. Ich fühle solch eine Wut, es ist richtig, dem das Lebenslicht auszulöschen. Ja, und jetzt muss ich mich doch dann dem Staat beugen. Also egal, was ich da meine oder denke, dann kommt der Staat so intolerant und sagt, du musst. Oder stellen Sie sich mal vor, Sie sind Schüler. Und dann sagen Sie, mein Bauchgefühl sagt, Schule ist langweilig und überflüssig, ich gehe nicht mehr hin. Und dann kommt der intolerante deutsche Staat und er sagt, Schulpflicht. Du musst. Jetzt können wir natürlich auch sagen, oh gut, schaffen wir die Schulpflicht ab. Aber wir wissen alle, dass wahrscheinlich auch manche Einschätzungen des, wie notwendig die Schule ist, mit der Zeit sich verändern. Dass man die vielleicht mit 15 anders sieht als mit 25 und noch anders als mit 35. Und da merken wir, auch unsere Vorstellung von richtig und falsch verändert sich ja. Sie verändert sich von dem, wo wir betroffen werden, von irgendetwas. Und sie ändert sich im Laufe unseres Lebens. Sie verändert sich durch die Prägung von außen. Und hier ist ganz klar, Aussagen der Bibel häufig stehen im Widerspruch zum eigenen Wertungen, zu dem eigenen, was man für richtig und falsch ansieht und auch zu dem, was vielleicht gerade heute in Deutschland modern ist. Aber die Herausforderung, die die Bibel ja gerade geben will, ist zu sagen, da sollen Maßstäbe drin sein, die sich über 3000 Jahre hinweg bewährt haben im Leben von Millionen von Menschen und die gelten eben auch noch, wenn die gegenwärtige Mode schon lange vergessen ist. Also wenn das, was heute so gerade in Mode ist, was Sie überall her hören, wenn dann die Leute schon sagen, alles überholt, alles brauchen wir nicht mehr, dass dann diese Maßstäbe immer noch im Leben sich bewähren. Und jetzt gibt es natürlich auch manche Leute, die sagen, naja, das kann ja alles gut und recht sein, aber die Bibel nervt mich deshalb nicht nur, weil ich für was anderes halte, sondern weil die Bibel mir sagt, ich soll bestimmte Sachen nicht tun. Und ich will die aber gerne tun. Deshalb sagen manche Leute, nee, lass mich mit der Bibel in Ruhe. Also ich will halt gerne so und so leben. Und hier ist ein Widerspruch, der ist offensichtlich da. Aber am Ende ist natürlich die Frage, was gilt denn? Also gilt jetzt der Maßstab, den Gott in der Bibel mitteilt, oder gilt mein eigener Maßstab? Also mal übertragen gesehen, wir, also die meisten von uns haben mit dem Straßenverkehr zu tun. Nicht? Und jetzt können Sie, also mir geht es manchmal ja so, da zweifle ich an den Regeln des Straßenverkehrs. Also zweifle beispielsweise daran, wo ich mir denke, jetzt war ich dann zum Beispiel heute auf der Autobahn von Chemnitz hierher gefahren und da war da zwischendurch freie Strecke und da stand da plötzlich 60. Ich sollte nur 60 fahren. Da habe ich mir gedacht, ja hier, also da ist kein Problem, 120 zu fahren. Was mache ich jetzt? Also ich verrate Ihnen nicht, was ich gemacht habe. Ne? Aber jetzt kann ich ja sagen, ich gehe nach meinem Bauchgefühl. Ne? Ich sage, hier kann ich ja schneller fahren. Das ist alles auch in Ordnung, solange da niemand steht, der das kontrolliert. Dann gibt es ein Problem. Denn wenn Sie dann anfangen, mit dem Polizisten zu diskutieren, dann werden Sie meistens feststellen, die Leute sind relativ intolerant. Ne? Also die lassen ihre Meinung nicht gelten. Wenn Sie sagen, ich bin hier bei Rot rübergefahren, es wäre ja nichts passiert, dann trotzdem ist meistens zack, Führerschein weg oder Strafe da oder sonst irgendwie etwas. Also da ist das meistens, und das gilt ja für alle anderen Sachen auch. Also wenn Sie irgendwo beim Autozulieferer arbeiten und dann sagen Sie, ja, das kommt doch nicht so genau an, ob hier das so ein bisschen Millimeter weiter da ist und ein bisschen Millimeter weiter da ist. Also Sie werden wissen, je nachdem, welcher Firma Sie arbeiten, Millimeter weiter daneben und zack, das ist, wird ausgesondert, weggeschmissen, recht neu gemacht und so. Da kommt es ganz genau drauf an. Also am Arbeitsplatz kommt es ganz genau drauf an, im Straßenverkehr kommt es auch ganz genau drauf an, und zwar nicht nur, wie Sie es wollen, sondern wie andere Leute die bestimmen. Danach geht es dann, und wir müssen uns irgendwie danach richten. Ja, selbst in der Ehe ist das ja meistens so, ne? Also wenn Sie zum Beispiel sagen, also ich bin jetzt fremdgegangen und ich habe mir selbst vergeben. Ich weiß nicht, ob Ihre Frau dann damit einverstanden ist, auch wenn Sie nach dem Bauchgefühl sagen, ich habe doch, das ist doch nur meine Sache, geht doch meine Frau gar nichts an. Nicht? Ich habe ja Ehebruch gemacht, habe eine Freundin gehabt, also ich habe mir vergeben, alles in Ordnung, Schatzi, nicht? Musst du dich nicht mehr ärgern. Ich weiß nicht, ob dann Schatzi damit einverstanden ist oder so. Und dann merken Sie, es kommt eben nicht nur immer darauf an, wie Sie sich das vorstellen, sondern manchmal kommt es eben auch darauf an, wie andere Leute sich das vorstellen, weil wir leben hier zusammen mit anderen Menschen. Wir leben mit Menschen, die manchmal zu bestimmen haben, weil sie halt gerade Politiker, Richter oder sonst irgendwas sind, oder mit Menschen, mit denen wir am Arbeitsplatz sind, oder mit Menschen, mit denen wir zusammen leben. Wir leben nicht nur in einer Blase irgendwo, wo unser Denken gilt. Und selbst wenn das der Fall wäre, ja, woher weißt du denn, dass du recht hast? Du kannst zwar sagen, ja, das ist aber mein Gefühl, aber wer sagt dir, dass dein Gefühl richtig ist? Denn dazu gibt es ja zahlreiche Beispiele. Falls Sie das noch nicht erlebt haben, warten Sie noch mal ein paar Jahre. Also mir geht es so, dass ich heute weiß, dass ich in manchen Sachen geirrt habe, die ich früher so gedacht habe. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch das erste Mal, als ich verliebt war. Ich sage Ihnen jetzt nicht, wer das hier war, nicht? Aber in der Schule, ich erinnere mich daran, war irgendwie 8., 9. Klasse. Und da habe ich gedacht, oh, dieses Mädchen, so hübsch und so toll nicht und all so etwas. Und also hinterher, wir waren nicht befreundet. Und ich muss sagen, im Nachhinein war ich ja auch ganz froh, denn die hat sich im Laufe der nächsten Jahre in der Schule als ziemliche Zicke entpuppt. Ja, aber stellen Sie sich jetzt mal vor, ich hätte dann das, was ich für richtig gehalten habe, nämlich die muss meine Frau werden, auch wirklich durchgezogen. Ich wäre ja hinterher unglücklich gewesen. Also in dem Fall bin ich ja ganz froh, dass es nicht so geklappt hat und muss mir hinterher eingestehen, ich hatte eben nicht recht. Und so gibt es das ja manchmal auch. Und deshalb sollten wir bereit sein, uns von anderen auch sagen zu lassen oder von Gott sagen zu lassen, wenn vielleicht etwas in unserem eigenen Leben eben doch nicht richtig ist, obwohl wir es für richtig halten. Weil möglicherweise, und das ist ja der Ansatz der Bibel, Gott besser weiß, was für mich und für dich gut ist als ich selbst. Weil er ja den Überblick hat, er ist der Konstrukteur dieser Welt, er hat schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung, als wir das alle haben. Und deshalb kann er uns ein paar Tipps geben, damit das Leben nicht so häufig schief geht, sondern damit wir nicht so viele Fehler machen, wie wir das vielleicht alleine tun würden, wenn wir nur auf unser Bauchgefühl achten. Die größte Herausforderung bei der Bibel ist nicht die Frage, ob sie in der Form von Archäologie oder Geologie oder Geschichte zuverlässig ist. Denn all diese Dinge, die wir überprüfen können, die geben ja lediglich Auskunft darüber, ob die historischen, geografischen und so weiter Hinweise, ob die korrekt sind. Der eigentliche Anspruch der Bibel, der wird dadurch ja gar nicht berührt. Denn beispielsweise, wie wollten sie denn nachweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das geht ja gar nicht. Ich meine, selbst wenn wir jetzt ein Interview führen könnten, oder die damals hätten eine Videoaufnahme gemacht von dem Petrus und er hätte geschworen, ich schwöre, ich habe da gesehen, Jesus auferstanden. Ja, dann ist das einfach eine Zeugenaussage, aber ein wissenschaftlicher Beweis ist das natürlich nicht, was nicht daran liegt, dass das nicht stimmt, sondern prinzipiell, dass es ja gar nicht beweisbar ist. Ich meine, kennen Sie irgendeine medizinische Methode, wie man nachweisen kann, ob jemand auferstanden ist? Gibt's ja nicht. Wie will man das feststellen? Ich meine, Sie können das ja einfach mal sehen. Stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt sagen, ich bin auferstanden. Dann können Sie höchstens medizinisch feststellen, ich bin ein lebender Mensch. Aber ob ich jetzt mal tot war und wieder lebendig geworden ist, woher wollen Sie denn das sagen? Das ist eine Vertrauensangelegenheit. Und genau da ist der wesentliche Ansatz der Bibel. Der wesentliche Ansatz der Bibel sind nicht die historisch überprüfbaren Sachen. Die sind ziemlich gut abklärbar. Aber selbst wenn Sie die alle abgeklärt haben, dann ist der entscheidende Punkt, was die Bibel sagen will, ist, sie will Vertrauen auf Gott wecken. Sie will zeigen, es lohnt sich, sich darauf zu verlassen. Und das bezeugen die Personen der Bibel und Millionen von Christen, seitdem es die Bibel gibt, dass sie sagen, genau das, was der Anspruch da ist, das bewährt sich. Aber ob es sich bewährt, kann man erst im eigenen Leben erfahren. Das kann man nicht erfahren, wenn man distanziert sich damit auseinandersetzt, wenn man irgendwelche Bücher liest, die sich kritisch mit der Bibel auseinandersetzen, kann man immer Zweifel haben. Aber ob das nun wirklich trifft, was in der Bibel drin ist, ob das sich wirklich lohnt, das merkt man erst dann, wenn man sich darauf einlässt. Das ist ja bei vielen, vielen anderen Sachen ganz genauso. Also wenn Ihnen einer beispielsweise vorschwärmt, es ist doch ganz toll und super nach Istanbul zu fahren. Dann können Sie jetzt alle möglichen Berichte im Internet nachlesen, wie viel Sternchen gegeben werden. Sie können die auszählen und gegenrechnen. Sie können sich Bilder bei Google anschauen. Aber ob das wirklich etwas für Sie ist, werden Sie meistens erst feststellen, wenn Sie nach Istanbul gefahren sind und dann Urlaub verbracht haben, vielleicht nicht mal beim ersten oder beim zweiten oder dritten, aber beim ersten könnte es ja noch sein, ja, wer weiß, das war nur eine einmalige Erfahrung. Und so ist das ja bei ganz vielen Sachen. Oder ich weiß nicht, wie Sie Ihre Freundin, falls Sie eine haben oder Frau ausgesucht haben. Hier wäre ja ebenfalls die Möglichkeit, dass Sie das streng wissenschaftlich tun. Also was weiß ich, Sie haben jetzt alle möglichen Kandidatinnen erstmal gewogen. Und dann haben Sie die Größe gemessen. Und dann haben Sie die Haarfarbe gemessen. Dann haben Sie einen Gentest gemacht, um festzustellen, ob die vielleicht mal in 30 Jahren einen Gendefekt bekommt. Und dann haben Sie Ihren Intelligenzquotienten gemessen und Ihre Herkunft und Ihre Familie, Ihre Sozialisierung und so weiter. Weil Sie sind doch streng wissenschaftlich, oder? Haben Sie nicht so gemacht. Ja, wer weiß, ob Sie sich da nicht geirrt haben. Ja, was ich jetzt damit sagen will, ist, klar, wir können so vorgehen, aber kein Mensch tut das, weil selbst all die Berechnungen, die geben uns keine sichere Auskunft darüber, ob es dann hinterher zusammen klappt oder nicht. Ob es zusammen klappt oder nicht, ob meine Frau vertrauenswürdig ist oder nicht, kann ich eben nicht durch irgendwelche wissenschaftlichen Analysen herausbekommen. Das kann ich nur herausbekommen, wenn ich sage, okay, es spricht einiges dafür, ich habe sie mal beobachtet, ne? Und unterhalten haben wir uns auch und ein bisschen ausgegangen sind wir auch. Und jetzt lasse ich mich mal drauf ein. Und dann bestätigt sie das oder nicht. Und das ist genauso in der Bibel, da sagt Jesus den Leuten zum Beispiel, sagt auch, ja, wenn ihr herausbekommen wollt, ob das stimmt, was ich euch sage, ja, dann probiert es aus. Lasst euch darauf ein. Da sagt er, jeder, der sich darauf einlässt, der wird sich darüber im Klaren werden, dass ich die Wahrheit sage, dass das stimmt. Und das haben ja viele Millionen Menschen getan, die sich Christen nennen, und die können das genauso sagen wie die Person, die wir in der Bibel haben. Und ich glaube, hier ist die generelle Herausforderung der Bibel. Nicht die Herausforderung, ob wir da endlos lange rumphilosophieren, ob wir lange rumdiskutieren, sondern wenn wir diskutiert haben und wenn wir ein paar Fakten überprüft haben, dass wir dann dazu kommen müssen, das ist eine Frage der Entscheidung. Der Entscheidung, will ich mich darauf einlassen? Den Glauben an Gott ist nicht eine Sache rein intellektueller Art. Manche sagen, ja, ich glaube an Gott und damit meine ich, ich halte es für wahrscheinlich, dass es ihn gibt. Also wenn manche Leute sie fragen, glauben sie an Gott, dann meinen Leute, ja, ich halte es für möglich, dass es ihn gibt. Das ist aber biblisch gesehen gar kein Glaube. Das griechische Wort pisteuo, das meint sich darauf verlassen, darauf vertrauen. Und das ist bloß etwas, was sich in dem Kontakt zu dem anderen Menschen ergibt, nicht etwas, was rein intellektuell abläuft. Also wenn Sie sagen, Sie vertrauen Ihrer Frau oder Ihrem Arbeitgeber oder dem Piloten in dem Cockpit, dann äußert sich das darin, dass Sie ins Flugzeug einsteigen. Wenn Sie ihm nicht vertrauen, steigen Sie nicht ein. Oder Ihrem Arbeitgeber, dem vertrauen Sie, dass er Ihnen den Lohn zahlt. Ich meine, Sie können ihn auch verklagen hinterher, aber meistens läuft das ja so. Und dann arbeiten Sie für ihn, obwohl der Lohn vielleicht noch nicht ausgezahlt ist. Also, ob wir jemandem vertrauen, zeigt sich nicht in irgendeiner distanzierten Beobachtung, sondern indem wir im Lebensvollzug handeln. Und genau das ist das, was die Bibel unter Glauben versteht. Also an die Bibel, an Gott glauben, heißt nicht für wahr halten, dass es ihn gibt, oder für möglich halten, dass es ihn gibt, sondern sich im Lebensvollzug darauf einstellen, damit leben, probieren, sich darauf zu verlassen. Das ist das, was die Bibel Glauben nennt. Ja, und das wäre meine Herausforderung für heute Abend, für Sie, falls Sie das noch nicht machen. Setzen Sie sich mit der Bibel auseinander, nicht nur distanziert als interessantes literarisches Werk, künstlerisch, juristisch, architektonisch und sonst irgendwas. Das ist spannend. Auch nicht nur, naja, es gibt ja alle möglichen Widersprüche, gehen Sie die Widersprüche nach, prüfen Sie Alternativdeutungen oder auch lesen Sie mal Sachen, die dann vor Augen führen, wo die Bibel eben gerade zuverlässig ist in all den Bereichen. Aber kommen Sie vor allem dahin, dass Sie sagen, ich lass mal oder probiere es, die Bibel an mich herankommen zu lassen, um dann zu sehen, ob sie vertrauenswürdig ist in dem Wichtigsten, was sie erreichen will. Nämlich nicht Sie darüber zu unterrichten, wo war früher die Wüste Moab, sondern Ihnen darüber etwas mitzugeben, wer Sie sind, wie das Leben eigentlich läuft, wofür Sie hier auf der Erde sind, wer Gott ist und wie es möglich ist, mit Gott in Kontakt zu kommen. Ja, damit mache ich mal Schluss und gebe wieder zurück.